begrüße Sie recht herzlich zur heutigen Podiumsdiskussion des Forschungsnetzwerks Sprache und Wissen mit dem Titel Wissenschaftsstereotype in Medien. Sie findet im Rahmen der Initiative Wissenschaftsjahr 2009 Forschungsexpedition Deutschland statt und ist sozusagen eine Komplementärveranstaltung des Göttinger Treffpunkt der Wissenschaften 2009, in dem einige von uns im Frühjahr vorgetragen haben. Der Titel der dortigen Veranstaltung der Vortragsreihe lautet Perspektive Sprache, wie schafft Kommunikation Wirklichkeit? Außerdem kooperieren wir mit dem Center for the Study of Language and Society in Bern. Beim Veranstaltungsformat der ersten Podiumsdiskussion des Forschungsnetzwerks im Jahre 2007 im Rahmen des Programms Sprache unter der Lupe handelte es sich um eine Podiumsdiskussion der etwas anderen Art. Vier Wissenschaftler stritten um die Frage, was heißt Leben in ihrer Wissenschaftsdisziplin? Ein Ökonom, ein Biologe, ein Theologe und ein Historiker. Im Hintergrund versuchten Sprachwissenschaftler, die Diskussion zu analysieren. Wir haben das unter dem Stichwort Diskursanalyse live laufen lassen. Und Sie können, wenn Sie Interesse daran haben, diese Podiumsdiskussion auf der Homepage des Forschungsnetzwerks Sprache und Wissen noch einsehen. Die diesjährige Podiumsdiskussion widmet sich einem anderen Thema, das für alle Wissenschaftsdisziplinen gleichermaßen von Bedeutung sein dürfte. Es handelt sich um die Frage, welche Erfahrungen die Podiumsdiskutanten mit Effekten von medial verbreiteten Wissenschaftsstereotypen gemacht haben in Bezug auf ihre eigene Wissenschaftsdisziplin. Ein Fokus der heutigen Diskussion wird gelegt auf die Palliativmedizin und über die Debatte im Bereich Sterbehilfe, sogenannter Sterbehilfe. Und es geht stets um die Lücke, wenn es denn eine Lücke ist, eine Hypothese, die ich in den Raum stelle, zwischen den Eigenzuschreibungen der Wissenschaftler, der Experten und den Darstellungen in Medien. Da der Stereotypbegriff ein hochproblematischer ist und wir nun ja keine Begriffsdefinitionen oder Kämpfe um die Bedeutungsfixierung festlegen, möchte ich doch 2, 3 Stichwörter ins Feld führen, damit wir grob vielleicht doch uns daran orientieren können. Es steht natürlich jedem und jeder Diskutantin frei, abgrenzend dazu Bezug zu nehmen. Stereotyp als eine Art Konglomerat oberhalb der Soziologie, der Psychologie, der Linguistik würde ich als Diskussionsdefinition vorschlagen, als Arbeitsdefinition, sind gebildete Kategorien um Personengruppen, Sachverhalte mit komplexen Eigenschaften. Es handelt sich um eine Art konventionalisierte, saliente Inhaltsmuster, um Konzepte über einen Gegenstand, wenn es etwas Konkretes ist oder etwas Abstraktes, etwas Konkretes wie Wasser, etwas Abstraktes wie zum Beispiel das Subsidiaritätsprinzip. Attribute des Stereotypenbegriffs ist die Musterhaftigkeit und die Routinisierung von Ansichten, Anschauungen, Haltungen, Urteilen, Werten in aller Regel zur Bewältigung von Situationen. Wir haben es mit einem Bündel von Eigenschaften und Verhaltensweisen zu tun, mit einem gewissen Wiedererkennungswert. In der Linguistik haben wir es stets auch mit dem Problem der Abgrenzung zu den Prototypen, ist eine relevante Kategorie, weil die Prototypen stärker als eine mentale Kategorie gelten. Zur Historie möchte ich hier nichts sagen, sondern nur in den Mittelpunkt rücken, dass uns hier besonders die Lücke zwischen Laien und Experten interessiert. Also Stereotype über Wissenskomponenten bei Laien, denen man normalerweise zuschreibt, dass deren Konzepte eher funktional ausgerichtet sind zur Bewältigung der Alltagssituation. Oft wird unterstellt, sie seien resistent gegen Veränderungen und sie hätten eine soziale Funktion, während die Konzepte, wenn sie denn vielleicht übergehen zu Stereotypen, bei Experten in aller Regel als differenzierte eingeschätzt werden, aber natürlich gleichermaßen von Forschungsinteressen, Forschungsfragen, Forschungsgeldern, Forschungszwängen gebildet sind. Nehmen wir sowas wie Motor als ein Beispiel, dass der Laie natürlich nur funktional eine reduzierte Erwartungshaltung und Wissenskomponenten über einen Motor hat, im Unterschied zu einem Fachmann, das ist trivial. Schwieriger ist es sowas wie bei Geld, hat der Kollege Hund dazu gearbeitet, in Bezug auf unser Alltagswissen als Zahlungsmittel, aber Geld jetzt zum Beispiel in der Bankenkrise oder die Wirtschaftswissenschaftler, die drei verschiedene Geldarten unterscheiden. Oder anknüpfend an den Vortrag von Herrn Wiedemann heute Morgen, Risiko wird mit Sicherheit bei Laien und Experten unterschiedlich bewertet. Es geht also im weitesten Sinne um Konzepte, die unser Wissen organisieren und bei Experten und Laien unterschiedlich ausgebildet sind. Ich hoffe, dass das als Arbeitsdefinition oder als ein Anreißen, worüber wir sprechen, tauglich ist, diese Synopsis. Sie dürfen aber natürlich gerne Differenzierung, Modifikation vornehmen. Ja, ich freue mich nun ganz besonders, die beiden neu hinzugestoßenen Kollegen vorstellen zu dürfen. Zum einen Professor Ander Heiten von der Rechtswissenschaft, ganz außen sitzen, und hier der Kollege Professor Hubert Badenheuer, beide Fellows des Marsilius-Kollegs, der eine aktuell, der andere ein ehemaliger. Die weiteren Podiumsdiskutanten werde ich jetzt nicht mehr vorstellen, weil ich die vor den jeweiligen Vorträgen vorgestellt habe. Nur nochmal zur Erinnerung, zu meiner Rechten sitzt noch Professor Klaus Tanner von der Theologie und Lehrstuhl für systematische Theologie und Ethik. Hier zu meiner Linken Herr Peter Wiedemann im Forschungszentrum Jülich und im Max-Delbrück-Zentrum in Berlin tätig, von Haus aus Psychologe. Und dann gehen wir über zu den Soziologen, Professor Rainer Keller aus Koblenz-Landau, Campus Landau, und Herr Potthorst vom Wissenschaftszentrum Berlin und jetzt aktuell in Siegen auch Soziologen. Also wir haben es mit zwei Soziologen, einem Psychologen, einem Theologen, einem Palliativmediziner und einem Rechtswissenschaftler sozusagen zu tun. Ich möchte kurz Herrn Ander Heiten vorstellen. Sie haben Rechtswissenschaften und Philosophie, beides in Mainz und Freiburg studiert. Und für unseren Kontext hier einschlägig ist Ihre Arbeit Pluralismus und Pflichtenkollisionen als Grenze und Aufgabe der Sozialphilosophie. Darüber wurden Sie promoviert. Ihre Habilitationsschrift trägt den Titel Gemeinwohl in Republik und Union. Außerdem beschäftigten Sie sich mit ethischen Fragen in der Organtransplantation und dem Themenkomplex Paternalismus im Recht. Sie sind im Leitungsgremium des Interdisziplinären Forums für Biomedizin und Kulturwissenschaften hier in Heidelberg, Mitglied der Ethikkommission der Universitätskliniken hier in Heidelberg. Und abschließend ist zu erwähnen, dass unter Ihrer Rigide, wenn ich das so sagen darf, im Marsilius-Projekt Menschenbilder und Menschenwürde das Handbuch Menschenwürdig Sterben entsteht, wo zahlreiche weitere Kollegen mit involviert sind. Ich freue mich, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Herr Badenheuer ist Mediziner und Arzt für Anästhesie hier an der Heidelberger Klinik für Anästhesiologie mit dem Schwerpunkt spezielle anästhesiologische Intensivmedizin. Sie erhielten zahlreiche Preise und Auszeichnungen, Lehrpreise und auch den Karl-Thomas-Preis der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin. Sie lehrten und forschten in München, Michigan in den USA und sind vor allen Dingen Spiritus Rector des Heidelberger Konzepts einer multiprofessionellen, integrierten, ambulanten und stationären Palliativmedizin. Und wenn ich mit Ihnen beginnen darf, Sie wundern sich immer über die Stereotypen, die sozusagen über die Palliativmedizin oder im Kontext der Sterbehilfe in Medien transportiert werden. Daher meine Eingangsfrage. Wie würden Sie den Ist-Zustand der Mediendarstellung im Bereich Palliativmedizin in Abgrenzung zum Komplex Sterbehilfe, ob wir das jetzt Hilfe zum Sterben, Hilfe beim Sterben oder Hilfe im Sterben nennen, wie würden Sie da die Mediendarstellung beschreiben, den Ist-Zustand, und welchen Soll-Zustand wünschen Sie sich?
Vielen Dank zuerst mal auch für die Einladung. Sie haben erwähnt, ich bin Anästhesist, Intensivmediziner und Palliativmediziner und ich glaube, ich habe mir in der Vorbereitung so ein bisschen überlegt, was sind eigentlich so die verschiedenen Aspekte innerhalb der Anästhesiologie oder innerhalb der Medizin, die auch die Pressearbeit oder den Journalismus in diesen Bereichen prägen. Und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass auf der einen Seite, wenn es sich um intensivmedizinische Themen, wo es ja auch um letzten Endes palliative Therapien geht, handelt, ist der Schwerpunkt oder der Fokus der Berichterstattung und des Neuen ist immer das eher Technische. Also das, was an technischen Neuerungen in der Entwicklung der Medizin zu einer Verbesserung der Lebensprognose oder der Therapieverfahren in intensivmedizinischem Zustand nach Lebertransplantation, Zustand nach Herztransplantation, welche technischen Möglichkeiten habe ich, dies zu verbessern, das ist so mehr der Fokus, der in den Medien dann im Vordergrund steht. Und es geht weniger oder viel quantitativ eigentlich viel weniger um Fragen, welche ethischen Probleme bringen denn eine Lebertransplantation mit sich für den, der das Organ spendet, beziehungsweise dessen Angehörigen und für den auf der anderen Seite den Empfänger. Und da ist häufig die Frage, wie lebt, und das ist immer wieder in unterschiedlichen Artikeln, immer wieder, wie lebt denn der das Organ empfangen hat mit dem Wissen, dass er ein fremdes Organ und der Unwissenheit des Spenders, den er ja nicht kennt. Im Bereich der Palliativmedizin gibt es zwei Unterschiede. Da muss man jetzt unterscheiden, meiner Meinung nach, wo wird über Palliativmedizin geschrieben? Wird in Fachorganen mehr, also in Fachzeitschriften wie dem Ärzteblatt geschrieben, dann hat das Ganze einen mehr sachlich beschreibenden, aber wenig das den allgemeinen Bürger interessierenden Aspekt. Ich habe auch aus dem Internet ein paar Beispiele rausgeholt. Zum Beispiel heißt hier ein Artikel heißt Sterbekultur im Krankenhaus, ein würdevoller Abschnitt. Das ist ein Artikel, der auch bebildert hier darstellt, wie denn eine Palliativstation idealerweise aussehen sollte. Und es sind mehr sachliche Themen. Aber das interessiert im Grunde genommen einen ganz anderen Zeitschriftenleser gar nicht, nämlich hier die Basler Zeitung, die eher von einem anderen Aspekt, und das ist die große Auseinandersetzung, die immer wieder auch mit der Palliativmedizin in der Darstellung geführt wird. Hier heißt es, Dignitas Doc, Doppelpunkt, auch gesunde Reisen zum Sterben in die Schweiz. Und das, diese Überschrift transportiert im Grunde genommen die Form der Auseinandersetzung. Man könnte auch sagen wir mal, die Verharmlosung eines Prozesses, der im Rahmen des Betroffenen, die beiden Betty und George Combier wollen sterben, die dann auch abgebildet werden hier, sehen eigentlich ganz glücklich aus und lachen. Und man ist, das heißt, Text und Bild stehen in einem riesengroßen Unterschied zu dem, was eigentlich mit der Situation am Lebensende und den wahren Sorgen der betroffenen Patienten, der wirklich betroffenen Patienten, dann auf einer Palliativstation oder in einem Hospiz befindlichen Patienten gegeben ist. Das heißt, es besteht eine Riesendiskrepanz eigentlich in sehr vielen Fällen zwischen der Präsentation des Sterbeprozesses und dem tatsächlichen Versterben. Das Versterben selbst ist ein sehr einsamer Prozess, der keineswegs glückselig machend sein kann, wo auch auf dem Weg dahin auch Angehörige, ich hatte gestern ein Gespräch mit einer Ehefrau eines schwerkranken Patienten zu Hause, wo wahnsinnige Unsicherheit besteht, wie läuft das denn eigentlich ab, womit muss ich rechnen, was mache ich eigentlich, wenn Blut läuft, wenn ein Patient verblutet, wie reagiere ich in einer Situation? Also viele, viele Ängste sind mit dem Sterbeprozess auf der einen Seite des Patienten und auf der anderen Seite den Angehörigen verbunden, die aber in der Form in der sie wirklich vorhanden sind, in den Medien nicht dargestellt werden. Und jetzt muss man aber einen, glaube ich, einen kleinen Unterschied machen. Je seriöser die Zeitung ist, umso größer ist aber der Versuch, diesem realistischen Bild, wie es tatsächlich auf den Stationen ist, nahe zu kommen. Reißerisch sind dann auch andere, beispielsweise der Fokus, der schreibt, Kusch kann es nicht lassen. Ich glaube, Sie wissen alle, wer der umstrittene Sterbehelfer Robert Kusch. Das ist natürlich auch, das interessiert, das wird gelesen, das ist entsprechend bebildert. Es ist entsprechend bebildert auch insofern, als Herr Kusch dann auf einer Webseite nochmal mit der Patientin redet, Kusch im Gespräch mit Roger Kusch wirkte die 84-jährige Hamburgerin rege und geistig fit. Der Ex-Justizsenator erfüllte dennoch ihren Wunsch und half beim Suizid. Das gefällt natürlich, weil es halt Aufmerksamkeit erregt, aber nicht wirklich, nicht die Wirklichkeit widerspiegelt, wie wir sie täglich in den Krankenhäusern erleben. Mhm.
Dankeschön. Haben Sie eine Hypothese? Ist das nur aufgrund der Medienwirksamkeit so sensationell reißerisch gestaltet in den weniger seriösen? Oder glauben Sie, dass auch ist Ihre Erfahrung sozusagen kein Interesse, keine Offenheit ist gegenüber diesen bedrückenden Situationen?
Also meine Erfahrung oder sagen wir mal das, was ich mir dahin nein interpretiere, ist, es besteht ein Rieseninteresse an dem Thema selbst, auch bei Jugendlichen. Wir haben ja in Heidelberg eine Ausstellung gemacht, Leben und Sterben. Da waren auch Jugendliche. Wir hatten einen Stand in der Hauptstraße, wo wir Passanten angesprochen haben, doch zu dieser Ausstellung in den beiden großen Kirchen, die hier in Heidelberg sind, zu kommen. Da waren auch Jugendliche, die auf uns zugekommen sind und sich erkundigt haben, was denn der Inhalt dieser Ausstellung ist. Und insbesondere deswegen auch viele Jugendliche, weil in immer mehr Familien Krankheitsfälle wie Tumorerkrankungen auftreten, die jetzt nicht nur die Alten, wie es früher gewesen ist, ich plakatiere das jetzt ein bisschen, wie es früher gewesen ist, dass man nach dem Lebensalter starb, sondern heute gibt es Todesfälle in Familien, die betreffen 29-Jährige mit fortgeschrittenen Karzinomen, die betreffen 35-Jährige oder 50-Jährige, die normal eigentlich ein vernünftiges, wir haben eine hohe Lebenserwartung bis über 80 Jahre und die hohe Inzidenz der Tumorerkrankungen verschiebt eigentlich die Todeshäufigkeit oder den Event des Todes auch in die sehr, sehr jungen Lebensalter hinein. Das heißt also, die Konfrontation mit dem Tod ist da, ist auch für Jugendliche da. Was ich glaube ist, wir können mit dem Tod als Lebensereignis in dieser Gesellschaft nicht umgehen. Und deswegen ist eher der, wenn eine Darstellung über dieses Thema gegeben wird, ist eher der reißerische Ansatz derjenige, der dann auch Interesse erweckt, der aber der tatsächlichen Problematik überhaupt nicht gerecht wird.
Herr Anderheiden, mich würde jetzt sozusagen die rechtliche Formung des aufgerissenen Themenkomplexes interessieren. Innerhalb der Verfassungsdiskussion lässt sich ein Recht auf selbstbestimmte Beendigung des eigenen Lebens aus der Verfassung ableiten?
Ach ja, das ist eine richtige Fachfrage, die jetzt gar nicht über die Stereotypen geht und die durchaus umstritten ist. Wir haben natürlich Leute, die sagen, Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz und 1 Absatz 1, da geht es um Selbstbestimmung, Menschenwürde, lassen das zu. Wieder andere sagen, ja, aber nur, wenn die Leute klar sind und geistig auch voll entscheidungsfähig und wenn die selbst sterben wollen, dann sind die schon mal per se nicht entscheidungsfähig. Also von daher kann man das dann so oder so wenden, ist also umstritten im Fachdiskurs. Die Sterbehilfe kommt aber für Juristen, oder sagen wir umgekehrt, Juristen kommen bei der Sterbehilfediskussion automatisch fast schlecht weg. Das hängt damit zusammen, dass die Normen immer allgemein sind und wir immer auf die einzelnen Fälle gucken müssen, genau wie Herr Wagner sagte. Und dann sind die Juristen immer diejenigen, die entweder ganz böse das Sterben verhindern oder aber zu viel ermöglichen. Das lässt sich einfach ausschlachten, dann natürlich wird dann auch regelmäßig in Medien gemacht. Braucht man sich gar nicht drüber zu beklagen. Einige Juristen wollen auch so dargestellt werden, dann als Robin Hood der Sterbehilfe, nicht? Also Kusch kommt ja genauso rüber und andere auch. Ja, bei Dignitas in der Schweiz hat man ähnliche Erscheinungen. Zudem muss man aber klar sagen, der Fachdiskurs ist von diesen Leuten praktisch komplett gelöst. Also die haben mit der Fachdiskussion wenig zu tun. Die Fachdiskussion ist in die Medien transportiert worden, anlässlich der Bundestagsdebatte. Da erinnern sich vielleicht einige, es gab Bundestagsdebatten zu den Patientenverfügungen, zur Sterbehilfe. Und da ist die gesamte Problematik eigentlich sehr umfangreich dargestellt worden. Nur bezweifle ich, dass das dann die Leute wirklich wahrgenommen haben. Ganz einfach auch, weil es schon für die Parlamentarier zu schwierig war. Man muss sich vorstellen, denn die Parlamentarier haben 5 Jahre lang, 6 Jahre lang, teilweise 8 Jahre lang sich die Köpfe zerbrochen. Und am Ende gab es immer noch 200, die sich nicht entscheiden konnten. Ja, in einer fundamentalen Frage, wie sieht das aus? Sterbehilfe, welche Rolle spielen Patientenverfügungen? Gab es also praktisch bis zum letzten Moment so 160 Leute, bei denen man nicht wusste, im Parlament. 160 Leute wusste man nicht, wie die abstimmen würden. Man hat dann so vorgehorcht und naja, dann hatten wir eben ein Ergebnis, aber dass wir das vorher bekommen würden, war nicht klar. Ich glaube, das war also bis zum Tag der Abstimmung unklar, weil selbst diese Abgeordneten das Thema nicht an sich herangelassen haben, obwohl sie wussten, dass sie darüber entscheiden würden zu dem Zeitpunkt. Und genauso geht es natürlich mit vielen anderen auch. Das heißt, die Sachfragen sind das eine, die sind zu komplex offenbar und auch zu belastend für viele, als dass sie sich damit beschäftigen möchten. Und auf der anderen Seite werden dann Rollen besetzt. Ganz klar, auch emotional, im Fernsehen natürlich schön, kann man das untermalen. Oder auch im Internet jetzt nicht, da wird dann eben das gesunde Paar oder der gesunde Mensch gezeigt oder der Leidende und dann der Sterbewunsch oder der Überlebenswunsch, je nachdem, was man gerade thematisieren möchte. Insofern plakativ zugespitzt. Eine Besonderheit möchte ich hervorheben abschließend. Wir können im Sterbehilfe-Diskurs nicht rein unterscheiden zwischen Laien und Experten. Das ist ganz wichtig, weil ganz viele Laien zum Experten für das eigene Sterben werden, gezwungenermaßen. Also die werden im Karzinom krank oder sind halt Laien an irgendeiner anderen Stoffwechselerkrankung oder sonst etwas. Diese Leute sind, wenn sie einigermaßen intelligent sind, teilweise extrem gut informiert. Und die sind genau für ihren Ausschnitt des Sterbens Experten. Die Schwierigkeit ist dann, die Leute zu stoppen oder auch ihr Publikum darauf hinzuweisen, ja, aber die sind schon nur für den Ausschnitt Experten des Sterbens. Und das macht es dann wieder ganz schwierig mit den Rollenzuschreibungen, die ich eingangs nannte.
Könnten Sie nur zuspitzen? Sie haben gesagt, einerseits ist im Fachdiskurs das Problem der Selbstbestimmung gelöst, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Und wie ist sozusagen die, kann man das kurz zusammenfassen? Ist es für uns Laien verstehbar, die Lösung? Und dann ja, ein Kontrast dazu, Mediendarstellung einer gelösten Frage. Das gibt es ja nicht oft in der Wissenschaft.
Nein, also gelöst ist das ja auch nicht. Also wäre ich falsch verstanden, wenn ihr sagen würde, das ist ja alles unumstritten und gelöst. Aber grundsätzlich ist es so, dass Leute natürlich sterben dürfen. Das heißt, wenn sie nach Hause gehen und sterben möchten, dann können sie das tun. Sie können nur nicht erwarten, dass ein anderer ihnen aktiv Sterbehilfe leistet. Was sie teilweise eben wissen müssen und auch als Laien wissen können. Jede ärztliche Behandlung gilt als körperlicher Eingriff und sie müssen zu jeder ärztlichen Behandlung deswegen ihre Zustimmung geben, ihr Einverständnis erteilen. Wenn sie das nicht geben, darf der Arzt nicht behandeln. Dementsprechend also, wenn der Arzt weiter behandeln will und sie möchten einfach nicht weiter behandelt werden, dann geben sie keine Zustimmung und dann ist es das. Nur die Frage an den Arzt, können Sie mir die Spritze geben? Die darf der nicht bejahen, sondern dann muss er eben sagen, nee, also das geht nicht. Und da gibt es dann haarfeine Unterscheidungen, da kann man sich dann Fälle aller Art ausmalen, wenn schon jemand an den Geräten hängt und die Geräte werden abgeschaltet oder der Strom fällt aus und die müssen wieder eingeschaltet werden oder ein Dritter kommt über den Flur gerannt und zieht die Stöpsel und so weiter. Sie können sich das vorstellen, da kann man juristische Fragen dann bis ins Kleinste aufdröseln. Da herrscht dann Streit.
Danke. Dann würde ich gerne überleiten zu Herrn Tanner und seinen Erfahrungen in zahlreichen Ethikkommissionen. Und da hat natürlich die Öffentlichkeit, die Medienöffentlichkeit, ein Interesse, welche veröffentlichte Meinungen zu erwarten sind. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht von fachinterner Diskussion, Ringen um Lösungen, wenn das Bild angemessen ist, und Darstellungen nach außen?
Also anknüpfen an das, was Sie gerade gesagt haben, den letzten Gesprächsgang, will ich noch mal ganz deutlich sagen, meine Erfahrung ist, dass man nicht sagen kann, dass hier der Fachdiskurs ist, der hat eine relativ Einheitlichkeit und dann gibt es sogenannte Laien-, Medien-, politische Diskussion, sondern das Problem bei all den großen Fragen ist, dass sie die Philosophen und Juristen auf der einen Seite haben, die sagen, aus Artikel 1 und Artikel 2 lässt sich das ableiten und die Grundrechtsinterpretation ermöglicht das. Und sie geben als Kommission ein zweites Gutachten in Auftrag, auch einen Öffentlichrechtler. Dann wissen sie im Vorhinein schon, an wen sie das Gutachten geben, wie etwa das Gutachten, welche Richtung es nehmen wird. Und dasselbe können sie jetzt Autonomie, Selbstbestimmung. Wenn sie jemanden nehmen, der eine bestimmte philosophische Position hat, vertritt, dann wissen sie, was sie zum Autonomiekonzept kriegen. Und wenn sie jemand anders fragen, der auch über Autonomie, auch Kant-Auslegung macht, sage ich mal, kriegen sie was anderes. Das heißt, die Trennlinien sind sehr viel differenzierter. Es gibt eben nicht den einheitlichen Fachdiskurs, der über die Medien irgendwie verfälscht wird. Das ist das eine, was ich sagen will. Das zweite, Erfahrung mit den Medien. Das ist von Ihnen schon beschrieben worden, auch bei Ihnen jetzt anknüpfen an die Bundestagsdebatte. Die Medien fahren immer hoch mit dem Thema, wenn, das kann man in den Redaktionen studieren, wenn drei Leitmedien das Thema bringen, dann kommt in allen anderen Redaktionen, wir müssen da morgen auch was dazu machen. Dann können Sie damit rechnen, dass Sie am nächsten Tag angerufen werden und sagen Sie mal dazu was.
Ist auch so.
Ja, also das baut sich auf. Und lange Zeit gibt es intensive Debatten im Rechtsausschuss des Bundestags oder sonst was. Da lesen Sie monatelang gar nichts zu so einer Frage. Das heißt, es gibt eine enge Kopplung von Medien und politisch, den politischen Debatten. Dass sozusagen man heute mal die Frage, auf welcher Zeitachse, ob man jeden Tag nimmt bei Ihrem Vortrag oder sagen wir mal, solche Punkte rausnehmen, bei denen man sagt, okay, da verdichten sich Debatten. Da haben die Medien nun, das möchte ich auch was positiv sagen, ich sitze jetzt kein Journalist hier, eine sehr wichtige und positive Funktion. Wir alle müssen für den verwendeten Luhmann-Terminus Reduktion von Komplexität betreiben und die Medien betreiben das und das ist was sehr Wichtiges. Sie tun es in einer Weise, wie das Herr Badenheuer beschrieben hat. Sie personalisieren, sie spitzen zu. Der eine Fall, das eine Gesicht, der amerikanische Fall oder andere, die dann wochenlang durch die Medien gehen und sagen, darf nur abgestellt oder werden oder nicht. In Klammer gesagt, meistens sind dann Konflikte zwischen Angehörigen. Ja. Das war nämlich in dem amerikanischen Fall so, wenn die Familie mit den Betreuern und Pflegenden sich einig ist, gibt es keine öffentliche Debatte. Dann, wenn sozusagen der Bruder sagt so und der Schwester sagt so und beide rennen vor die Kameras, dann haben sie das. Also, was ich sagen wollte, eine positive Funktion der Medien, weil sie verdichten und sozusagen auch in, dann überhaupt erstmal öffentliche Debatten erzeugen. Ich möchte nur unterstreichen, was Herr Badenheuer gesagt hat. Es gibt natürlich Wichtiges zwischen Medien zu differenzieren, ganz grob gesagt. Große Medien, die sich noch einen Wissenschaftsjournalisten leisten, oder jemand, wer jetzt in einer großen Tageszeitung nicht weit von hier einen soliden, was weiß ich, Begleitung solcher Themen macht, da haben sie eine ganz andere Berichterstattung wie bei dem Journalisten bei irgendeinem Dudelfunk, der nur in der Morgenbesprechung gekriegt hat, jetzt musst du zur Sterbehilfe Stammzellen was sagen, sich aus dem Internet eine Kurzinformation rauszieht, die nimmt und sie dann mit frechen Fragen drangsaliert. Das ist die negative Erfahrung, die es da gibt. Was ich in meinem Vortrag versucht habe zu sagen, man muss genau die Orte anschauen, an denen kommuniziert wird und wer kommuniziert. Ja, also die Frage des Wissenschaftsjournalismus ist an dem Punkt etwas ganz Wichtiges. Ich will zu den großen Leitmedien nur sagen, zu meinen leidvollen Erfahrungen gehört, Sie werden sich vielleicht erinnern, als die Stammzelldebatte war, da war eines der Hauptleitmedien, sonst intellektuell sehr gut, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, eine Zeitung, die nur noch Kampagne gemacht hat. Und zwar nur noch für eine Position. Das war 1:1 katholische Kirche, sozusagen. Die Bundesärztekammer übrigens auch. Also die auf oberster Ebene. Wochenlang eine Kampagne, das ging so weit, dass alternative Artikel, die sie einschicken konnten, die werden nicht mal genommen, nicht gelesen und so weiter. Also das gibt es dann auch schon. Aber insgesamt spielt das natürlich zunächst mal, haben die Medien eine wichtige Transformationsfunktion. Und in der Tat jetzt ja Komplexität, Sie haben das erwähnt, bei dieser Patientenverfügungsentscheidung, wenn Sie sich die vier Anträge zum Schluss anschauen, die im Bundestag da waren, jeder mit einer Riesenbegründung. Da wird in den Medien schon kaum mehr, oder fünf waren es. Ja,
und alle Kompromisse.
Und ist in der letzten Phase ist der Stünke-Entwurf noch geändert worden. Also das war überhaupt nicht mehr durchschaubar nach außen. Das ist nicht darstellbar. Der Bundestag arbeitet dann mit Fachkommissionen, meinetwegen Enquete-Kommissionen. Na gut, was kriegen die Abgeordneten zu so einer Frage 300 Seiten Bericht? Und wie funktioniert dann wieder die politische Kommunikation? Dann gibt es die gesundheitspolitischen Sprecher der Fraktion, die da eine bestimmte Meinung vorgeben. Also ich hatte in meinem Vortrag auch gesagt, bei den Bundestagsdebatten ist es deswegen so schwierig und Sie haben es immer eindrucksvoll beschrieben. Da gilt kein Fraktionszwang, das heißt, niemand weiß, bis er an die Ballotbox geht, wie abgestimmt wird. Und welche Rolle da die Medien spielen, also bei den Politikern ist es eher so, dass die Medien Schelte gerne auch betreiben. Das finden sie auch. Die sagen, die melden ja nie das, was wir eigentlich sagen wollen, sondern die spitzen eben immer ihre Themen zu. Und da, also das politische System, würde ich damit sagen, oder die Politiker, so sehr sie die Medien benutzen, meine Erfahrung ist, dass es in den internen Debatten um die Sachargumente dann keine allzu große Rolle spielt. Natürlich, wenn eine große Tageszeitung jemand einen großen Artikel lanciert hat. Und dann gibt es die Public Intellectuals, Jürgen Habermas oder einer, wenn sowas schreibt, dann geht alles dahinterher. Das spielt da wieder plötzlich in jeder Diskussion wieder zitiert.
Und spielen Lobbyisten bei so einem Thema eine Rolle?
Das kommt je nach, also als es um die, also das kommt von Thema zu Thema drauf
jetzt
an.
Jetzt bei dem,
also ich will nur eines nennen, als es um die Patentierungsfragen ging, also Gensequenzen patentieren, da gab es eine europäische Richtlinie, die musste in deutsches Recht umgestellt werden. Da war ich gerade in der Enquete-Kommission. Ich habe nie so viel Post vom Verband der forschenden Arzneimittelhersteller gekriegt wie da. Also das. Da ist die Verbandsmacht sehr groß. Das eben jetzt im Bereich der Palliativmedizin, muss man sagen, das können Sie aber sehr viel besser beschreiben, die Palliativmedizin, das wollen alle. Das ist sozusagen politisch gewollt. Und da sagen alle, das ist sehr positiv. Da gibt es auch Verbände, es gibt eine neue Zeitschrift, Gesellschaft für Palliativmedizin, sind Lehrstühle gegründet worden. Da hat man, wenn man soziologisch beschreibt, jetzt den Ausbau eines Feldes, wo alle relativ sagen, es ist gut, okay, dass es gibt. Und das ist immer sozusagen die Frage der Finanzierung. Die Lobbygruppen sind da natürlich nicht so stark. Die Versicherungen spielen natürlich da eine große Rolle, was wird bei Ihnen in der Palliativmedizin finanziert. Aber Interest Groups spielen immer eine Rolle und das ist nichts Negatives. Das, dann höre ich auf, abschließen. Wir Deutschen haben immer so ein Demokratie. In den USA ist Lobbying was Selbstverständliches. Und auch in England, dass man Interessen hat. Zur deutschen politischen Kultur gehört, ich habe keine Interessen, sondern ich bin immer fürs Gemeinwohl, immer fürs große Ganze. Und darunter schlüpfen immer alle. Und Interessen ist schon was Schlechtes. Also das Interesse, Geld zu verdienen, das Interesse, seine eigene Facharztklientel mit der nötigen finanziellen Ausstattung zurechtzukriegen und so weiter. Das gilt in Deutschland oder die Diakonie, die sagt, wir brauchen mehr Geld für die Pflege. Ja? Interessen haben ein Subson in Deutschland, halte ich für politisch falsch. Man muss sehr viel offener über Interessen reden, dann kann man sie auch offenlegen. Dass das zu Einzelnen dann nicht schwierig ist, da bräuchte man dann viel Hilfe solcher Grounded Theory-Analysen, die sie dann machen.
Ja, das ist quasi schon die Überleitung. Herr Wiedemann, Sie haben sich ja auch mit dem Stammzellendiskurs beschäftigt und mit Problemen der Medienöffentlichkeit. Wie sind Ihre Erfahrungen geworden?
Lassen Sie mich mal mit einer kleinen Anekdote beginnen, die sozusagen meine eigene Forschung betraf und die FAZ, die ja als Qualitätszeitung gilt. Es ist ungefähr, ich glaube, so 12 Jahre her. Da haben wir den ersten Survey gemacht zur Risikoperzeption von Konsumgütern. Und haben natürlich dann versucht, diesen Fragebogen so zusammenzustellen, dass das auch in einer gewissen Weise Fachwissen aufbaut. Das heißt, wir haben das Institut für Risikobewertung und andere gefragt und hatten jetzt ein Item dabei, das waren Turnhemden. Und das ist uns furchtbar um die Ohren geschlagen worden. Da war also eine Glosse der FAZ, da stand dann Forschungszentrum Jülich, was erstmal eine Übertreibung ist, befasst sich jetzt mit der Risikoperzeption von Turnhemden. Das war eine Zuspitzung, wie Sie gesagt haben, die stand aber, glaube ich, auch in einem Kontext, der wichtig ist. Nämlich war die Kritik damals an den Großforschungseinrichtungen, die ja sozusagen als schwerfällige Dinosaurier dargestellt worden sind. Und da passte das auch hinein, dass die dann auch sozusagen völlig irrelevante, abgehobene, sinnlose Forschung finanzieren. Das wurde dann so gesetzt. Das ist heute sicherlich im Verhältnis zur FAZ ein ganz anderes. Das zeigt aber, dass hier mehrere Faktoren zusammenkommen. Das heißt, wie die Zuspitzung funktioniert, und Sie hatten ja schon den Begriff gebracht, dass sozusagen Medien auf der einen Seite wichtig sind zur Reduktion von Komplexität, sind sie unerlässlich. Und sie sind deswegen auch unerlässlich, weil sie damit im Grunde genommen erstmal den öffentlichen Diskurs, die öffentliche Meinung ermöglichen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. In dem Sinne denke ich auch, dass Politiker zwar immer auch offen sind für Medienschelte aufgrund eigener Erfahrung, aber natürlich auf der anderen Seite die Macht der Medien im Sinne der Konstruktion von öffentlicher Meinung durchaus sehen und dies würdigen, dies anerkennen. Damit müssen sie arbeiten, das ist das, was sie müssen. Und das gilt natürlich dann auch für die Stammzelldebatte. Aus dieser Debatte heraus, wir haben ja ein Bürgerforum damals gemacht, die haben versucht im Grunde genommen, so etwas wie eine, flapsig gesagt, so etwas wie eine reflektierte Bürgermeinung von einer kleinen Gruppe zusammenzubringen und die dann in den politischen Prozess hineinzugeben. Und an der Stelle waren es gar nicht mal die Medien, die jetzt an der Stelle essentiell waren, sondern es war die Politik. Das heißt, wir hatten so etwas wie ein Doppelbein. Das heißt, auf der einen Seite wurde das zwar jetzt anerkannt nach dem Motto, wir haben das Herrn Thierse übergeben, auf der anderen Seite ist natürlich uns auch ganz deutlich gesagt worden, dass Politik ihre eigene Meinungsbildung macht und dass das etwas ist, was man zwar zur Kenntnis nimmt, aber bitteswill nicht den politischen Prozess verändern sollte oder beeinflussen sollte. Das war so eine Art Doublebind,
die Zwischenfrage. War das mit dem Anspruch der Repräsentativität?
Nein, ist natürlich kein Bürgerforum, ist repräsentativ. Da sind sozusagen, man könnte sagen, man nimmt sich eine Reihe von Leuten dazu, versucht jetzt einen Diskurs zu initiieren, versucht Experten mit hineinzubringen, versucht sozusagen jetzt sowas wie eine kleine Stichprobe von Menschen und hat dann sowas wie keine repräsentative Meinung dazu, nur die repräsentative Meinung, wenn Sie eine Umfrage machen, ist die in der Regel ja unkritisch. Das heißt, man befragt Leute zwischen Abendbrot und zu schlafen gehen oder zu anderen Stunden, wo das sozusagen, ja, muss kurz sein in einer gewissen Weise, sonst machen die nicht mit. Und sie haben auch eine hohe Verweigerungsquote heutzutage, sodass sozusagen der Anspruch an Repräsentativität auch von großen Umfragen immer sozusagen irgendwie kritisch zu betrachten ist. Das heißt, von dieser Seite betrachtet, nochmal zusammengefasst, glaube ich, sozusagen, hatten wir kein Problem mit den Medien an der Stelle, wohl aber sozusagen mit dem Anspruch, der ja auch da war, sozusagen Bürgerstimmen mit einzubeziehen in politische Meinungsbildung, was eben nur sozusagen ritualisiert im Sinne einer, sagen wir, eines Spiels eher war und sozusagen dann gibt es auf der anderen Seite die Realität, die davon sozusagen sich abkoppelt und damit auch nichts zu tun haben will. Das wird aber nicht kommuniziert. Also das ist sozusagen im Grunde genommen, bleibt im Verborgenen. Ist natürlich leicht in einer gewissen Weise zu erkennen.
Die Heterogenität solch eines Meinungsfindungsprozesses fällt ja stets der Reduktion von Komplexität zum Opfer? Oder haben Sie Erfahrung, dass das auch transparent zu vermitteln ist?
Also ich wage mir jetzt sozusagen keine generalisierte Aussage dazu. Das hängt sicherlich sozusagen von
Ihren Erfahrungen nach.
In der Regel würde ich sagen, gibt es eine orientierende Funktion. Also nicht alles falsch, was ich erlebt habe in Debatten. Und dann nach der Widerspiegelung der Debatten. Aber letztendlich ist es natürlich so, dass das eines der verzerrenden Faktoren liegt darin, dass Medien in der Regel nach der Logik arbeiten, dass sie sozusagen die verschiedenen Stimmen, die es in einer Debatte gibt, zu Wort kommen lassen wollen. Wo ein Pro ist, soll auch ein Kontra sein. Wie jetzt sozusagen in der wissenschaftlichen Community Pro und Kontra verteilt ist, was sozusagen Majority ist und was sozusagen krasse Außenseiter sind, das wird nicht kommuniziert an der Stelle. In solchen Fällen, und das sind sozusagen häufige Fälle, entsteht dann ein falsches Bild über die, wie kontrovers ist sozusagen die Lage in der Scientific Community.
Danke. Herr Keller, bei Ihnen von Ihrem Werdegang her sind ja zwei Komplexe auffallend. Zum einen haben Sie sich ja auch mit der Psychotherapie als Transformationsprozess beschäftigt. Ich weiß nicht, ob das damals auch mit Kontakten oder Erfahrungen bezüglich der Medien zu tun hat, aber in Ihrer Habilitationsschrift hatten Sie ja, wie Sie heute Morgen dargestellt haben, mit dem Diskurs Abfall, Müll und dergleichen zu tun. Wie sind Ihre Erfahrungen?
Also zum ersten Punkt vielleicht Psychotherapie. Das war eine Forschung, die sich an Biografien und Psychotherapieerfahrungen eigentlich damit beschäftigt hat. Das hatte jetzt nichts, hatte keine Medienkomponente direkt, sondern es ging um Erfahrungen und Verarbeitung von Psychotherapien. In der Diskursforschung über Müll, was Sie angesprochen haben, da sind einige Punkte mir im Grunde aufgefallen, die jetzt schon gerade von Herrn Wiedemann so angesprochen worden sind. Das heißt, und auch vorher von Ihnen, man hat sozusagen einen relativen Parallellauf von Mediendebatten, die dann versuchen, Pro- und Kontrapositionen in sehr kurzen und erreichbaren Statements abzubilden, die parallel laufen zu wichtigen Entscheidungsprozessen in Gesetzgebungsverfahren zum Beispiel oder Protestereignissen und Ähnlichem. Und natürlich kann mediale Berichterstattung das nicht so abbilden, wie das, nehmen wir einen tausendseitigen Enquete- oder Sachverständigengutachten und wir haben 10 Zeilen oder 20 Zeilen in einem Text. So. Das ist natürlich notwendig, sehr stark zugespitzt und selektiv, und das geht, glaube ich, nicht anders. Ich denke auch, dass Medien, soweit dass man das aus der sozialwissenschaftlichen Medienkommunikationsforschung weiß, es gibt ja über Nachrichtenwerte Wissen und sozusagen, man muss leserorientiert schreiben, es gibt Rezeptionsfaktoren, Nachrichtenfaktoren, bestimmte Aufmerksamkeitswecker und Verhinderer und also Eyecatcher und Verhinderer. Man könnte sagen, es gibt so ein Interesse an Monstern beispielsweise, wenn man das als einen allgemeinen Begriff dafür nimmt, für das Skandalöse oder für das... solche Sachen bieten sich natürlich an, um einen Bericht zu schreiben. Mir schien es insgesamt allerdings, ich habe so Medienberichterstattung verfolgt über etwa 25 Jahre in Deutschland und Frankreich, und insgesamt in dieser Zeit war für mich allerdings dennoch frappierend, wie stark im Grunde dennoch sozusagen die Positionen, die in gesellschaftlichen Arenen verhandelt werden, wie stark die dennoch in den Medien präsent sind. Nicht unbedingt immer in einer Zeitung oder in einem Feature oder in einer, aber über die Presselandschaft in der Bundesrepublik zumindest hatte ich da eigentlich ein sehr positives Bild darüber, welche Pluralität von Debatten abgebildet werden, auch wenn das im Grunde immer aus der Sicht der einzelnen Positionen, Experten immer ein zu kurz kommen gewesen ist. Also jeder ist unzufrieden damit, aber wenn man sagt, was können die eigentlich machen, dann finde ich, ist das eine ganz gute Sache. In Frankreich war die Struktur deutlich anders. Also in Frankreich waren doch einige Positionen in den Medien nicht vertreten, die trotzdem in diesem Bereich der Mülldebatte aktiv waren und Resonanz in den Gesellschaften, in der französischen Gesellschaft hatten, die diesen Sprung in die Medien, in die großen Medien, in kritische, in das gesamte politische Spektrum sozusagen, dennoch nicht hineingekommen sind, weil da eine sehr starke Sachrationalität im Grunde so konfiguriert war, dass es immer sozusagen Experten gab, die gerichtet haben, was sozusagen legitim ist und was nicht. Währenddessen in der deutschen Medienberichterstattung sehr viel stärker hatte ich den Eindruck, dem Publikum überlassen wird, daraus etwas zu folgern oder etwas zu machen, um sich die Journalisten ein Stück weit zu machen. Das war zumindest in dieser Zeit bis 1995, wo ich das beobachtet hatte, der Fall, was jetzt den Müll oder die Debatte über Müll betrifft.
Sie haben ja heute Morgen das interessante Beispiel, dass es in Frankreich möglich war, in der Zeitung sozusagen ästhetische Momente der Müllproblemlösung zu transformieren, was wir erst als eine ironische Komponente angesehen haben. Aber es war kein ironischer Text, sondern wurde, Sie haben es relativ wortgetreu übersetzt aus dem Französischen. Wie lässt sich das erklären? Werden in französischen Medien Ihrer Erfahrung nach Stereotype, was jetzt Müll angeht, mit anderen Komponenten strukturell und dauerhaft immer wieder besetzt?
Also ich kann jetzt nicht darüber urteilen, wie das so seit Mitte der 90er Jahre sich entwickelt hat. Ich glaube, da hat sich einiges verändert, auch in Frankreich. In dieser Diskussion in den französischen Medien gab es bestimmte Grundmuster, Grundthemen, die Stereotype, wenn Sie so wollen, die immer wieder aufgetaucht sind. Die eine Sache ist gewesen in den Medien der unzivilisierte Bürger, der sozusagen im Wald etwas hinterlässt. Und auch die Unternehmen sind unzivilisiert und die Kommunen, also der Staat richtet sozusagen im Sinne des Allgemeininteresses, hat das Wohl aller im Sinne und die Einzelnen sind unzivilisiert. Das ist so, sozusagen so eine Figur und es muss sozusagen Erziehungsarbeit geleistet werden. Eine andere Figur war, die immer wieder aufgetaucht ist, es gibt deutschen Müll auf französischen Kippen. Das war sozusagen auf französischen Müllkippen. Das war sozusagen ein Skandal zu der Zeit, Müllexporte und das zu verhindern. Diese Idee, dass man sozusagen Technikkonfiguration mit Ästhetik verbindet, und das ist natürlich sehr stark in dieser französischen Ingenieurstradition, die hochgehalten ist über die Grandes Écoles, École des Mines und die Besetzung in den Ministerien und diese rationale Kultur in Frankreich gewesen. In Deutschland gab es ähnliche Beispiele noch in den 70er Jahren durchaus, als man zum Beispiel, gab es große Diskussionen in den Anfang der 70er Jahre über Umweltschutz und die Frage, was machen wir mit dem ganzen Abfall der neuen Supermärkte und der Plastikkultur, und da gab es große Visionen, dass man Müllhalden begrünt und zu Fußballstadien ausbaut und zu Freizeitparks und so weiter, wo man sozusagen diese Transformation dieses Abfalls in eine menschliche Kulturlandschaft sehr positiv bewertet hat. Was dann in Deutschland interveniert, ist es gewissermaßen eine Protestkultur, die Technik sozusagen als Risiko betrachtet hat. Und das ist dann reingekommen, das passte, das hat diese Ästhetikkomponente, glaube ich, herausgedrängt.
Dankeschön. Herr Potthast, Sie haben sich mit Akteuren bei Großflughäfen und Pannen an Großflughäfen beschäftigt. Wie sind Ihre Erfahrungen im Bereich Medienstereotyp?
Meine erste Erfahrung, wenn ich jetzt als Vertreter der Disziplin Soziologie spreche, ist, dass die mediale Repräsentation meiner Person als Soziologe abwesend ist. Das heißt, wenn über meine Forschung in den Massenmedien berichtet wird, dann zwar der Mitarbeiter des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, das schon, nicht? Die Organisation taucht auf. Die Disziplin wird allerdings ersetzt durch zum Beispiel der Volkskundler seines eigenen Stammes oder der Verkehrsforscher oder wie auch immer. Also die Soziologie wird eher ausgespart. Offenbar ist es kein Qualitätsmerkmal, Soziologe zu sein im Moment in der medialen Öffentlichkeit. Was mich an Ihrer Eingangsfragestellung, was ich sehr anregend fand, dieser Eingangs als eine disziplinäre Reflexion ist, dass, glaube ich, die meisten Soziologinnen und Soziologen vom Selbstverständnis her die Öffentlichkeit in die Wissenschaft hineinbringen. Es gab ganz lange so den Fall, dass große Kooperationsprojekte konstruiert waren mit 27 Ingenieuren und ein Soziologe in der Begleitforschung. Was war dessen Rolle? Er soll stellvertretend für die Öffentlichkeit irgendwie irgendeine Rolle haben, die man dann Begleitforschung genannt hat. Und natürlich ging diese Rolle nie auf, sie wurde nie ausdefiniert, es geht auch gar nicht, es blieb nie irgendwas für ihn übrig. Das hat mich aber dazu angeregt, dann über den Begriff meine Vorredner haben sich jetzt, glaube ich, nicht gesteigert, aber sagen alle in Medienkritik.
Ich habe dezidiert versucht, das zu
geben. Atana war bemüht.
Geübt und mir fällt ja auf, dass, wenn ich gesagt habe, die Soziologie zieht ihre Legitimation daraus, eigentlich die kritische Stimme der Öffentlichkeit zu sein oder ihr mehr Gewicht zu verleihen oder sie in eine Form zu bringen, die eben nicht mehr sagen, Stereotypen belastet ist, sondern sachkundiger würde, dann ist mir aufgefallen, dass die Soziologie in dieser Hinsicht eine besonders konservative Disziplin geblieben ist, insofern sie zu den allergrößten Teilen öffentlich finanziert ist, zu den allergrößten Teilen in öffentlich getragenen Einrichtungen stattfindet, dass die Forschungsprozesse sozusagen weitgehend unabhängig von Verschwiegenheitsklauseln, Vertragsbeziehungen laufen und dass das Output weithin öffentlich ist. Für viele andere Disziplinen kann man das an diesen vier Kriterien sozusagen nicht mehr behaupten. Und dann ist die Frage sozusagen, was ist jetzt der Unterschied zwischen einer echten Öffentlichkeit und einer medialen Öffentlichkeit, wenn die mediale Öffentlichkeit nur die Schwundform von diesen Öffentlichkeiten ist. Also Sie sehen, in diese Richtung hat mich Ihre Frage angeregt nachzudenken.
Und darf ich nochmal nachfragen bezüglich Ihrer Erfahrung mit den Akteuren bei Großflughäfen? Da haben Sie sich ja intensiv damit beschäftigt.
Gerne. Man hat sich von meiner, also die Studie ging über, es war eine Ethnographie von Pannen an Großflughäfen, wobei ich mich auf den einzigen automatisierten Prozess an Großflughäfen konzentriert habe, nämlich die Gepäcksortierung an den Flughäfen Paris Charles de Gaulle und den London Heathrow. Beide Flughäfen gelten als in der kleinen Welt des Flughafenmanagements als Extremfälle des zentralistischen und des dezentralen Managements. So kam die Auswahl zustande. Die beteiligten Akteure haben sich von meiner Anwesenheit sehr instrumentelle Sachen versprochen, nämlich etwa die Verlängerung eines Wartungsvertrages durch eine ihnen günstige Expertise. Also sie haben mich immer gefragt, Jörg, wann ist denn deine Expertise fertig? Unser Vertrag droht nämlich gekündigt zu werden. Und diese Erwartung musste ich, aber das ist wahrscheinlich sehr typisch und sehr sicheres Stereotyp für Soziologen, enttäuschen, allein durch die Publikationsdauer enttäuschen und dann vermutlich auch durch die Struktur der Publikation.
Aber ich meine, Erwartungshaltung in den Medien ist ja auf der Medienseite eine ganz große Angelegenheit. Also ich kann... Mir ist jetzt im Laufe des Gesprächs und so entsteht ja auch eine Meinung über Medien, eine persönliche Meinung über Medien. Gibt es zwei Geschichten, die ich vielleicht berichten kann, ganz kurz, ich versuche es ganz kurz. Die eine liegt 40 Jahre zurück, als Schülersprecher eines großen Gymnasiums, damals, ich gehöre noch zu den Ausläufern der Alt-68er, waren die Diskussionen um verschiedene sehr hochbrisante politische Themen natürlich auch in die Schulen hineingeschwappt und es wurden die verschiedenen Schulsprecher einer großer Gymnasien im Rheinland, wo ich herkomme, interviewt, zu diesem Thema etwas zu sagen. Nun ist meine Familie, wo ich herkomme, nicht gerade unkritisch und bin aber doch ein moderater Typ, so schätzte ich mich damals ein, vor dem Interview. Und das Trick an den Medien sind die telefonischen Interviews. Es werden also, wie Sie auch gesagt haben, ganz bestimmte Fragen gestellt, worauf man eine definierte, eigentlich schon vorprogrammierte Antwort haben wollte. Letzten Endes, lange Rede, kurzer Sinn, der Einzige, der dann in der Zusammenschau des Beitrages, und ich glaube, das ist etwas Elementares für den Leser auch, war dann Bardenheuer als Schülersprecher dieses Gymnasiums, der dann in einer kurzen Ausführung etwas kritischer Art als der Revoluzzer der vier Gymnasien dann da. Ich weiß gar nicht der Fall, was mir aber dann persönlich an dem Gymnasium direkt eine Einladung zum Direktor brachte. Und also das war die eine. Das war das eine. Wir gehen 40 Jahre weiter in einer Kooperation mit der Fachhochschule für Musiktherapie haben wir erforscht die Bedeutung der Musiktherapie im Rahmen der Schmerzbehandlung. Schmerzbehandlung ist ja ein ganz zentrales Thema meines Arbeitsgebietes und die Musiktherapie spielt schon eine besondere Rolle, aber es ist nicht so, dass man, wenn man Musik macht, dann gleich glücklich und zufrieden und schmerzfrei ist. Aber diese Erwartung wurde wirklich projiziert in einen Patienten, die Medien, in dem Fall war es ein Fernsehsender, ein privater Fernsehsender, der einen Termin mit uns vereinbart hatte, also mit der Fachhochschule für Musiktherapie, Herrn Professor Bohley und mir. Und sollte es authentisch sein, das ist auch immer ein sehr, sehr wichtiger Punkt, die Authentizität an einem Beispiel, einem Patientenbeispiel, das zieht sich so überhaupt dadurch in der medialen Präsentation. Und dieser Patient sollte nun der Auffassung des Regisseurs bzw. des Journalisten, der das Ganze managt, eine ganz bestimmte Reaktion haben. Und warum kann der nicht das und das und das machen? Was aber gar nicht der Wirklichkeit, der sagen wir mal, der forscherischen Wirklichkeit entsprach. Das sind so zwei, also es besteht auf der Seite ein interessantes Thema, vielleicht politisch, vielleicht aber auch medizinisch, auch palliativmedizinisch, besteht eine Erwartungshaltung von vornherein, wie möchte ich einen bestimmten Bereich des Lebens sehen und finde ich die geeigneten Personen, die mir den Lebensbereich so präsentieren, wie ich ihn gerne letzten Endes nach außen hin verkaufen möchte. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe in diesen beiden dargestellten, aber auch darüber hinausgehenden Präsentationen oder Aktivitäten der Medien mit uns auch innerhalb der Medizin. Hm.
Ich würde gerne ein anderes Beispiel, also Stichwort Stereotypen, Muster, die etabliert sind. Wenn Sie jetzt aufmerksam Zeitungen lesen zu diesem Stammzellzirkus, werden Sie so eine Stereotype finden, die da lautet, es gibt die adulten Stammzellen, das sind sozusagen die Blutstammzellen oder also, die jedenfalls nicht mehr das volle Entwicklungspotenzial haben. Und dann werden Sie meistens finden, das sind die ethisch Unbedenklichen. Mhm. Und Sie finden in Abgrenzung dazu die HES, also die aus den Embryonen gewonnenen, die humanen embryonalen Stammzellen, die Linien, die daraus gewonnen sind. Und das wird als ein Gegensatz verhandelt. Das eine ist gut und das andere ist schlecht. Jeder Journalist, der sich heute damit beschäftigt und jetzt kein Biologe irgendwie ist oder so und sich tiefer guckt, der liest natürlich, findet diese Opposition, wird also in einem Gespräch irgendwann darauf wieder kommen. Irgendwann setzt sich auch, also sozusagen bis jetzt, was gibt es für Teilöffentlichkeiten, muss man ja anschauen. Ich habe als jemand, der auch viel mit Kirchen zu tun hat, Theologe, die haben ja selbst ein eigenes Pressewesen, was da getickert wird und so weiter. Bis runter auf die Gemeindebriefe. In der Zeit, in der die großen Debatten waren, konnte ich in keine Kirchgemeinde in Klein-Kleckerlesheim gehen, wo nicht ein flammender Aufruf in so einem Blättchen war. Adulte Stammzellen sind gut, lasst uns die machen und alles andere ist furchtbar. Also was ich meine, das setzt sich durch bis auf sozusagen graue Literatur hinein. Und das Spannende ist aber jetzt, so wie Sie es heute bei Ihrer Geschichte auch beschrieben haben in anderer Weise, wenn sich solche Muster mal festgesetzt haben und dauernd über die Kommunikation wieder repetiert werden, ist es wahnsinnig schwer, dagegen anzugehen. Und wenn man dagegen was sagt, dann gilt man gleich als jemand, der sagt, jetzt will er aber eine Alternative, die offensichtlich eine richtige Orientierungsfunktion hat, auflösen, also ist er ein Weichspüler oder hat irgendwelche anderen Interessen. Also wenn man sozusagen die gängigen Typisierungen nicht bedient, dann nimmt der Rezipient oder derjenige, der fragt, zu Recht, der will was anderes, der. Und dann ist sofort der Verdacht, geht in eine Richtung, die dann schwer kontrolliert
wird. Also eine Resistenz, die Stereotypen.
Die haben ein hohes Maß an Resistenz. Und wodurch sich die verändern, darauf habe ich auch keine Antwort. Ich stelle nur fest, wenn sie mal etabliert sind, und das sind so Dinge, können wir jetzt verschiedene Bereiche durchgehen. Im Bereich aktive, passive Sterbehilfe. Begriffe, ich habe es ja gesagt, die kommen in den Gesetzestexten nicht vor, direkt. Aber sie strukturieren die ganze öffentliche Debatte. Und wenn dann gesagt wird, was jetzt aktiv oder passiv, so was Sie vorhin beschrieben haben, das Problem, das kommt, dass immer ein Dritter im Spiel ist, also dass da ein hauptethisches Problem liegt, das ist ganz wenig kommuniziert. Und Autonomie heißt Selbstbestimmung, egal ob ich jetzt jemanden dazu brauche oder nicht. Dass Selbstmord immer legitim ist, auch also de jure jedenfalls, wenn ich niemanden dazu brauche, dass da auch keine Debatte drum gibt. Aber das meine ich, so eine Konstellation aktiv-passiv hat sich festgesetzt, genauso wie Autonomie oder Fremdbestimmung. Und dagegen dann irgendwie anzunehmen, das sind sozusagen solche Diskussionen strukturieren, würde ich sagen, Muster.
Wobei das teilweise dann ganz erstaunliche Wendungen nimmt, nicht? Aktive Sterbehilfe gilt als schlecht. Es gibt zwei Länder, heißt es dann immer in Europa, wo sie praktiziert wird. Niederlande und Schweiz. Niederlande, furchtbar. Mhm. Schweiz, da wollen wir hin. Ja, genau wie Herr Barnheuer das sagte. Ja. Natürlich sind deren Regelungen im Detail unterschiedlich. Klar, nur die Besetzung als Stereotyp, Niederlande furchtbar, Schweiz gut, lässt sich überhaupt nicht mehr in irgendeiner Weise rational rechtfertigen. Aus dem anderen Stereotyp heraus, aktive Sterbehilfe schlecht, und das, was sie machen, ist beides aktive Sterbehilfe. Also von daher widersprechen sich teilweise die Stereotypen, ohne dass sie aufgebrochen werden, so resistent sind die.
Also ich würde gerne auch die Soziologie nochmal allgemeiner ins Spiel bringen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man von der Disziplin an sich spricht, weil die Soziologie ja sehr vielfältig ist. Aber es gab ja lange dieses Stereotyp, dieses Soziologen-Chinesisch sozusagen, dass man nicht hören will. Da kommt dann jemand und sagt in komplizierten Worten, was sowieso jeder weiß, weil jeder kennt ja andere und jeder kennt Gesellschaft und jeder hat Oma zu Hause und der ist bei der so und so. Also Soziologie kämpft ja seit 100 Jahren im Grunde gegen diese spezifische Form von Experten-Laien-Verhältnis, die darin besteht, dass im Grunde die Laien selber auch Experten ihres sozialen Umfeldes sind und sozusagen versucht, diese Differenz aufzumachen und zu sagen, es gibt aber ein Wissen und es gibt sozusagen Prozesse darüber hinaus, die gehen nicht in diese Erfahrung unmittelbar ein. Aber ich denke, das ist dennoch ein Phänomen, was sich auch in den Medien wiederfindet. Also ich würde auf der einen Seite sagen, wir haben einen unglaublich hohen Grad an Soziologisierung der Medienberichterstattung, der meisten sozialen Geisteswissenschaften, Disziplinen, Bildungswissenschaften, Bildungsforschung. Soziologie ist sozusagen sehr weit diffundiert und wird in vielen Disziplinen selber betrieben, ohne dass das Etikett darauf geklebt ist. Und auch im Journalismus, in den Medien sind sozusagen permanent soziologische Wissensbestände vorhanden. Gestern habe ich eine Deutsche Tageszeitung, eine große, gelesen. Auf der Herfahrt im Zug, da waren, ich glaube, 4 oder 5 ausgewiesene soziologische Beiträge als Kommentare, als Buchrezensionen, als Interviews verstreut. Es ist sozusagen allgegenwärtig und das erzeugt aber gleichzeitig eine gewisse Frustration. Sozusagen eine Frustration, würde ich sagen, insoweit, als dann gibt es einen Soziologietag. Über den wird dann kaum berichtet, weil die sagen ja das, was man sowieso schon weiß. Also es gibt sozusagen, ich möchte so sagen, es gibt in den Medien auch diesen Effekt, dadurch, dass sie sehr stark die gesamte gesellschaftliche Selbstwahrnehmung über die Medien stark soziologisiert ist, ist sozusagen der Zusatzeffekt, den Soziologen und Soziologinnen hin und wieder produzieren können und nochmal sozusagen eine Aha-Schraube weiterdrehen können, der findet nur relativ selten statt. Und das ist, glaube ich, sozusagen ein schwieriges Verhältnis. Die Medien lösen das ein Stück weit darüber, dass sie so etwas wie einzelne Starfiguren konfigurieren, die sozusagen Weltdeuter sind und permanent. Dahrendorf war einer der Großen, wo es geht jetzt nicht, sozusagen auch gar nicht darum, die zu diskreditieren, aber es gibt sozusagen so einen Effekt, einzelne Personen herauszulösen und die immer sozusagen stellvertretend zu befragen, auf der einen Seite. Oder es gibt den Monster-Effekt, auf der anderen Seite zu sagen, da hat jemand was ganz Absurdes erforscht, da hat jemand das Turnhemd erforscht sozusagen, ja, und man macht sozusagen diese Schiene auf. Und dazwischen verschwindet sozusagen das Etikett der Disziplin, obwohl diese Wissensbestände sehr breit zirkulieren. Die Soziologie reagiert da bei den Soziologietagen immer relativ frustriert. Niemand hat wieder hingeschaut, keine großen Berichte, und wenn man einen Bericht hat, ist es immer eine Karikatur des Kongresses, weil der Kongress sozusagen nie diesen Überschuss produzieren kann oder diesen neuen Aha-Effekt, der ihn medial interessant machen würde.
So. Ich meine, fällt das nicht auf Ihre Disziplin zurück, in einer gewissen Weise, wenn es sozusagen Soziologie ohne Soziologen gibt? Also wenn das Thema beherrscht wird, aber wenn man sagt, die akademische Soziologie ist nicht mehr in der Lage, wenn das mal Welterklärung oder Gesellschaftserklärung zu bieten, die aufgenommen werden, die rezipiert werden, müssten Sie da nicht sagen, stopp, irgendwas machen wir falsch. Entweder bedienen wir die falschen Themen oder wenn wir die richtigen, dann vielleicht doch im Fach Chinesisch.
Aber man kann man natürlich fragen, wie stark diese Fächerabteilung sinnvoll ist. Also, ich meine, Sie haben Max Weber erwähnt, der hier auf der anderen Seite ja gewohnt hat. Ja, ist er nun Historiker? Er war Jurist, er hat über das Agrarrecht sein erstes Buch geschrieben, er gilt als Gründer der Soziologie, als Religionssoziologe. Was ich damit sage, also ich verstehe jetzt noch nicht ganz das Argument, okay, die Soziologie, als Universitätsfach muss vorkommen. Ich meine, wenn Sie jetzt jeden von Ihnen beiden fragen würden, dann würde er zu dem, was andere philosophische Themen nennen, wenn wir jetzt über Autonomie und selbstbestimmt am Lebensende reden, denken würden, wenn der Philosoph kommen sagen würde, aber das ist unser Thema, nämlich Autonomie. Und sei es ein juristisches Thema auch. Wissen Sie, was ich meine? Also die Fächerabgrenzungen, die sind ja, gut, haben organisatorische Gründe in der Universitätsgeschichte, aber all das, was Sie auch mit Marsilius-Kollege oder sonst so machen oder die ganze Tagung, ist ja ein Beispiel, wo man sagen muss, ja, ist der Tanner, was macht ihn jetzt zum Theologen? Er hat kein einziges Mal Gott gesagt, bei uns ist es immer noch so am einfachsten. aber wissen Sie, was ich meine? Die Präsentation von Semantiken in der Beschreibung, die fließt ja. Und da finde ich es jetzt kein Problem, dass der Philosoph als Philosoph oder der Soziologe als Soziologe nicht vorkommt. Nicht in unserer Runde jetzt, wenn es um die Mittelkämpfe geht, welches Fach dann zugemacht wird, das schon dann so sagen. Aber ist
der Palliativmediziner leichter?
Ja, überhaupt nicht. Also, nee, deswegen, wir Ärzte haben es ja besonders schwer, sage ich mal. Nein, wir haben es der Soziologe, wir waren alle immer soziologisch geschult in irgendeiner Form. Also wenn ich das von früher her denke, wir haben ja immer hoch diskutiert. Und die Diskussion war ja immer irgendwas Soziologisches oder Philosophisches oder was du willst, Soziologie studieren. Das haben wir doch immer schon gemacht. Ich will nicht falsch verstehen. Also Ihre Rolle, das ist ja, Sie behandeln ja häufig Themen, die sehr, sehr viel näher an den Lebensweisheiten dran sind als beispielsweise die Medizin. Zuerst mal. Ja. Wenn man heute aber, sagen wir mal, Kolonkarzinom ins Internet geht und bei Google Kolonkarzinom anführt, dann hat man als Mediziner ein echtes Problem, weil nämlich der betroffene Patient auf einmal viel, viel besser Bescheid weiß über die extremsten und allerneuesten Forschungsgebiete, über den aktuellsten Antikörper, auch die neueste Therapie, die irgendwo in Miami oder am besten noch in den großen Universitäten in den USA schon geübt wird und ob man nicht da und ist denn auch das NCT, also das Nationale Zentrum für Tumorerkrankungen, was hier in Heidelberg, ich denke mal, einen sehr guten Ruf hat, aber reicht das denn aus, um mir als Patienten und wissen Sie, Herr Doktor, da gibt es doch das und das und das und das und die Patienten, und das ist eigentlich unser Problem als Mediziner, wissen bedeutend besser Bescheid in den Bereichen, sodass wir ja gelegentlich auch dann wieder schnell mal ins Internet gehen, um zu gucken, was weiß denn der Patient? Und das ist ein echtes Problem, weil es an den Nimbus des Arztes, also an sein früher Generalwissen, was er für gesund, wir waren ja doch die Experten für Gesundheit und wir sind es ja gar nicht mehr, weil eben in den Medien auf der einen Seite, aber auch im Internet außerordentlich dezidiert auf jeder Seite erklärt wird, wie das Kolonkarzinom entsteht oder wie das Pankreas, welche Prognose es hat, welche Auseinandersetzung, was ist Palliativmedizin, das wird ja ins Kleinste hinein dekliniert und der Patient ist hoch informiert und kommt zu Ihnen und möchte wissen, wie wird er jetzt mit all dem Kram, der da drin steht, fertig. Was hat das eigentlich für eine Bedeutung? Und wenn wir jetzt zurückkommen auf die Palliativmedizin, geht es natürlich irgendwann um die Frage, soll ich noch eine Therapie machen? Auf der einen Seite, und da bekommen wir tatsächlich, also der therapeutische, der Onkologe kommt tatsächlich in ein Problem hinein, weil der Patient eine Therapie einfordert, von der der Fachmann weiß, dass sie ihm nicht mehr helfen wird, weil eine multiple Metastasierung die Lebensprognose begrenzt, aber der Patient auf der anderen Seite derjenige ist, der einfordert und dem man natürlich entweder jetzt klar macht, das macht nichts, was mit erheblicher Enttäuschung und auch Entmystifizierung des Arztes einhergeht, also hinterfragen der Arztrolle als Helfenden, oder ist der nur noch derjenige, der hinterherläuft und gar nichts mehr macht? Und da kommt es nämlich dann an den Punkt, wo der Patient sagt, ja, aber die dort, die machen doch noch was, warum gebt ihr mich auf? Und da geht es ja nicht um Aufgabe bei Appendix oder Aufgabe eines oder des anderen Medikamentes, sondern es geht um Aufgabe von Leben. Das ist das Entscheidende.
Aber kann man nicht sagen, dass Sie dann jetzt wunderbar diskursiv aushandeln können, auf Augenhöhe mit Ihren Patienten, was das Beste ist?
Nein, das ist eben das Problem. Das Problem dabei ist, dass es doch in dieser ganzen Fülle von erlesenem Wissen, angelesenem Wissen, für den Patienten die Wertung dessen, was dahinter steht, nicht möglich ist. Und er braucht einen Interpreten. Und das ist dann häufig sehr schwierig.
Wollten Sie noch? Ja?
Mhm. Na, ich wollte ganz kurz reagieren.
Auf die Provokation.
Auf die Frage, was tut denn eine wissenschaftliche Disziplin, wenn sie bedroht ist in dem Monopolanspruch auf ein epistemisches Feld? Und wenn dieses epistemische Feld, wie Sie gesagt haben, schon längst nicht mehr sagen, mit der Hochschule, in der institutionalisierten Form zu tun hat. Sie besinnt sich, was ich beobachten kann, sagen, auf die Organisation. Sie bildet Stabstellen für Pressearbeit. Mhm. Die neue Präsidentin am Wissenschaftszentrum Berlin ist eine Medienpräsidentin. Da ist der Pressespiegel nicht mehr ein kopiertes Konvolut, was irgendwo im Kämmerlein liegt, sondern was um 11.55 Uhr spätestens herumgeschickt wird an alle im Haus, damit zumindest die mediale Öffentlichkeit auch die beim Mittagstisch geworden ist. Diejenigen Institute, darauf läuft das Argument hinaus jetzt, die sich diesen Pressestab leisten können, können Zählbares vorweisen bei der Drittmittelstatistik und so weiter. Das heißt, es gibt eine eindeutige Relation. Also Ihre Frage, hat denn das Folgen? Ja, das hat sehr starke Folgen. Und zwar eine der Differenzierungen zwischen kleinen und randständigen Instituten und großen und mächtigen.
Ja. Darf ich entschuldigen, dass ich noch eine kurze Bemerkung habe. Also mir ging es nicht darum zu sagen, es soll immer Soziologie genannt werden. Also ich hab da überhaupt keine Bedenken, die Soziologie, da geht es da eigentlich ganz gut in den Medien und die kommt vor und so weiter. Also da steht nicht immer der Name dabei, aber das ist jetzt gar nicht mal das Problem, das ich habe. Und ich würde auch sagen, im Grunde ist die Soziologie oder sind Soziologinnen und Soziologen nach wie vor sehr präsent und sehr wirkmächtig mit ihren Deutungsangeboten. Ich will nur so ein Beispiel, dass ich in Deutschland natürlich Ulrich Beck hat einen Preis bekommen für die Medienwirksamkeit seiner Arbeiten. Und ich hatte vor kurzem mit einem Kollegen aus Kanada eine Diskussion, einem Soziologen, der sagte, ja, der Beck schreibt ja nur Risiko, dass das, was wir alltäglich sowieso, das steht auch in jeder Zeitung. Und dann habe ich gesagt, naja, das war aber vor 25 Jahren, als er das geschrieben hat. Und dass das heute sozusagen in einer Weise als selbstverständlich gilt, dass man sagt, was will er eigentlich damit, ist im Grunde ein positiver Effekt oder eine gesellschaftliche Resonanz. Das ist so ein bisschen das, was ich vorhin gemeint habe mit diesem Effekt. Das diffundiert, das wird eigentlich sehr breit aufgenommen und verändert. Also Giddens hat mal gesagt, ein bisschen selbstverliebt vielleicht, Anthony Giddens, ein britischer Star, Soziologie ist eine der wirkmächtigsten Disziplinen, weil das, was sie sozusagen produziert an Deutung, sehr schnell rezipiert wird und sehr schnell umgesetzt wird in organisatorischen Beschreibungen, in unterschiedlichsten Arten und Weisen. Nur, was dadurch für die Soziologie selber als Disziplin, als Problem entsteht, ist, dass gewissermaßen alle paar Jahre dieses Spiel erneuern zu können oder nicht. Es wird ja oft vorgeworfen, sie könne es dann nicht permanent. Sie lebt nun mal vielleicht 30 Jahre in der Risikogesellschaft und dann gibt es sozusagen eine neue...
Ich darf noch mal ergänzen? Ja. Ich glaube, Sie haben ein interessantes Beispiel jetzt gebracht mit Giddens. Und in der Tat ist es ja so, dass ich erlebe das zumindest, dass in Großbritannien die Sozialwissenschaften insgesamt eine stärkere Stellung haben. Das hängt aber mit dem BSE-Fall zusammen. Das heißt, im Grunde genommen, das Vertrauen in Naturwissenschaften, in naturwissenschaftliche Risikoabschätzung, und da haben ja Medien eine ganz entscheidende Rolle auch mitgespielt. Es gab ja, glaube ich, mehr Selbstmorde von Farmern, denn an BSE-Toten, die sozusagen jetzt zugerechnet worden sind, in Creutzfeldt-Jakobson. Das vielleicht mal als Seitenfigur. Aber das hat dazu geführt, im Grunde genommen, dass die Politik sozusagen die Sozialwissenschaften dort viel stärker mit ins Boot genommen hat und die Soziologie damit auch, aber eben nicht nur die Soziologie, eine viel größere Rolle spielt. Das ist in einer gewissen Weise auch ein Effekt, um zurückzukommen, der indirekt medienvermittelt ist.
Ich würde sagen, das ist auch lange kulturelle Traditionen, die dabei eine Rolle spielen. Also ein stärker empiristisch orientierter Zugang und nicht zum Beispiel schon der Glaube, bei uns landet alles zunächst mal in der juristischen Fakultät, wenn sozusagen dann politisch was zu regeln ist. Oder beim Bundesverfassungsgericht.
Ja, wir bleiben im Hintergrund. Ja?
Wirkungsmächtig. Das ist sowas, also, da ist sozusagen der englische Wahrnehmungshaushalt, sage ich mal, ganz anders gestrickt. Das sieht man jetzt auch an der Gesundheitsökonomie-Debatte. Also die ganze Frage heutzutage der Evidence-Based Medicine. Das ist aus dem amerikanischen, englischen kommen, wo man sich mit bestimmten Datensatz begnügt und sagt, es muss nicht vollkommen ausgeforscht sein, während bei uns jetzt sozusagen ein Wissenschaftsideal hochgefahren wird und sagen muss, das ist eigentlich schlechte Wissenschaft, dieses, weil es nur Evidence-Based ist.
Da ist Sie das so
sehen? Nee, ich sehe das nicht so.
Nein, das ist ja ich sage nur, aber die Debatte Verkehrung meiner Wahrnehmung auch in Deutschland. Also, dass Evidence-Based Medicine sozusagen im Grunde genommen so eine Art Barfußmönch-Medizinstrategie ist. Das ist es ja nun nicht, ne? Sondern die Gegenüberstellung ist ja die, dass auf der einen Seite sozusagen die Mediziner, ich weiß nicht, ob ich Ihnen jetzt Unrecht tue, aber im Wesentlichen wird ja da auch mit Erfahrung aus der Praxis gearbeitet, jedenfalls wenn ich mir praktische Ärzte anschaue, die sagen, ich habe da meine Erfahrung. Und jetzt wird dagegen gesetzt zu sagen, show me the evidence. Ne? Was ist sozusagen an deiner Behandlung evidence-based? Ist denn das wirklich besser? Führt das zum Erfolg oder nicht? Ne? In dem Sinne sehe ich da eher einen Fortschritt.
War nicht die Frage meiner Bewertung, sondern der Ausgangspunkt, der war ja jetzt eingespielt mit Giddens und der Rolle, dass dort sozusagen auch eine andere, also andere Steuerungsmechanismen bei politischen Problemen zum Beispiel auch drin sind. Wo halt, das meine ich mit einem starken empiristischen Zugang, der bei uns in bestimmten Bereichen so nicht da ist. Also deswegen sage ich, es landet dann im Zweifelsfall beim Bundesverfassungsgericht, das über alles, von der Arbeitslosigkeit, über Umweltrecht, über Grenzwerte, über die Religionsfrage, ob das Kreuz ein Symbol ist oder nicht, alles müssen Letztantwort geben die Juristen dann.
Ja, das hängt aber mit einer Entwicklung zusammen, die natürlich genau gerade angesprochen wurde, nämlich daran, den Einzelfall jedes Mal einzufügen in einen weiteren Rahmen, der abstrakter gehalten ist. Also die Evidence-Based Medicine macht genau das. Nicht? Man fragt eben für den Einzelfall nicht mehr, sondern man fragt, das ist eine Erkrankung dieser Art, die Behandlung dieser Art reagiert am besten darauf, also musst du diese Behandlungsmethode anwenden und nicht mehr der Arzt wendet dasjenige an, was ihm in dem Einzelfall ganz einfach als angemessen erscheint, sondern er muss dann jedes Mal den Umweg über die Norm gehen, den Norm Menschen dann auch gehen. Und jedes Mal, wenn sie einen Umweg über die Norm gehen, kommen sie irgendwann natürlich zu den Juristen. Ja, das ist jetzt das nicht weiter erstaunlich. Nee, also bei der Evidence-Based Medicine ist dann der nächste Schritt ganz einfach, was zahlt die Versicherung und dann wird es angeklagt. Also dann sind sie ganz sofort da. In 0, nichts. Ne? Dabei haben die Juristen allerdings etwas an sich, das ist genau umgekehrt wie die Soziologen, sozusagen, wir streben nicht in den Vordergrund. Das hängt vom demokratischen Selbstverständnis einfach ab. Nicht? Bei uns sollte der demokratische Gesetzgeber entscheiden und jedes Mal, wenn das Bundesverfassungsgericht sich spreizt, rümpfen wir die Nase. Das ist ein etwas umgekehrter Effekt. Jedes Mal, wenn das Bundesverfassungsgericht eine große Entscheidung macht, zuletzt Lissabon. Ne? Auf einmal ganz Europa hängt am Lissabon. Lissabon hängt an Karlsruhe, ja, und dann kommen diese acht Proben und nächsten Tage kommen noch sozusagen diejenigen, die die Verfassungsrichter mit ausgewählt haben und ihre ehemaligen Mitarbeiter loben, was dort geschehen ist. Und dann dauert es 3 oder 4 Wochen später, darf dann ein bisschen Kritik auch in der FAZ veröffentlicht werden. Also von daher gibt es dann dort jedes Mal eine große Diskrepanz zwischen der Fachwahrnehmung und dem, was dann in die Öffentlichkeit transportiert wird. Wir bleiben halt gerne im Hintergrund, eben weil aus dem demokratischen Selbstverständnis heraus normalerweise die Parlamentarier entscheiden sollen. Das ist halt Sache der Demokratie, nicht die Juristen. Wenn wir jedes Mal dann gefragt werden, können wir natürlich sagen, die beste Norm sähe so aus. Ja? Oder wir können sagen, okay, wenn ihr dieses und dieses und dieses und dieses an Voraussetzungen habt, dann sähe die beste Norm so aus. Dann sind die Voraussetzungssets unterschiedlich. Das kann man noch an den Politikbetrieb einspeisen. Aber was die Politiker daraus machen, bitte, das ist ihre Sache. Das ist das, was Sie eben meinten, die politische Öffentlichkeit will sich selbst informieren. Das ist für uns gut. Also ich habe da gar nichts gegen. Als Bürger bin ich davon sehr angetan, dass wir nicht jedes Mal sozusagen festlegen, was das Parlament macht.
Man kann natürlich idealistisch so eine Zurückhaltung als Eigenzuschreibung wählen, genau dann, wenn man weiß, die Leute kommen immer auf einen zu.
Ja klar, wir haben da einen...
Ich habe das ja gar nicht bestritten. Ich habe es ja gar nicht bestritten, dass es so ist.
Ich habe es ja gar nicht bestritten, dass es so ist. Nur eins muss man auch klar sehen. Juristen meiner Generation sind sich ihrer Grenzen mehr bewusst als vielleicht noch Juristen älterer Generationen. Die wollten dann auch alles selbst entscheiden, was eben zum Beispiel medizinische Fachfrage war. Oder was naturwissenschaftliche oder psychologische oder selbst sozialwissenschaftliche Fachfrage war. Und da sagen wir dann häufiger inzwischen, bitteschön, ladet doch mal auch zu euren Bundestagsanhörungen nicht nur einen Juristen ein, sondern auch Leute aus den anderen Disziplinen. Und das passiert jetzt vermehrt über diese Enquete-Kommission. Das war sozusagen der Einstieg darüber. Ja.
Sie wollen noch, Herr Bahn? Ja, ich meine, wir haben jetzt eben, wir sind ja so ein bisschen auf der negativen Schiene der und jammern ein bisschen, aber dem, du nicht. Nein, um dem aber einen sehr stark positiven Aspekt mal zu geben. Ich hatte eben gesprochen über dieses bessere Wissen in Medizin der allgemeinen Bevölkerung. Sie haben auch gesagt, in dem Soziologiebereich hat eigentlich das immer wieder darüber reden und dieses zum allgemeinen Thema machen, hat natürlich das Bewusstsein der Gesellschaft wesentlich in ihrem Niveau gesteigert. Und dieses, als Mediziner, erleben wir das natürlich jetzt auch. Das ist auf der einen Seite schwer, weil die direkte Auseinandersetzung natürlich immer eine persönliche Auseinandersetzung, die wird nicht generell geführt, sondern das ist eine persönliche Auseinandersetzung zwischen Arzt und Patient, die kann schwierig sein und deswegen hat die negative Seiten oder sie wird bejammert. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so ein größeres Bewusstsein in diesem Medizinbereich. Also jetzt für die Palliativmedizin, sage ich mal, die ein junges Fach ist, die in Deutschland erst in den 70er Jahren, 1970 eigentlich richtig akzeptiert wurde. Das erste Hospiz war in 1980 in Aachen wurde das gegründet und das waren immer nur Sterbestationen. Und gerade wir, sage ich mal, wünschen uns jetzt in der Presse eine größere Transparenz und auch eine größere Information zu dem Thema Palliativmedizin. Und das kommt auch langsam, weil mehr Palliativstationen gegründet wurden, mehr Hospize wurden gegründet. Auch der Fokus der Gesellschaft wird über das Älterwerden, über die vermehrten Krankheiten, mehr auch jetzt darauf gerichtet, was ist eigentlich, wenn die Medizin mal mit ihrer kurativen Seite ganz am Ende ihrer Weisheit angekommen ist. Und für die Palliativmedizin sind die Medien essentiell, unbedingt. Und ich wünsche mir eigentlich, dass mehr über diesen Bereich, aber dann auch in einer wirklich ernsthaften Weise darüber gesprochen wird, was bewegt eigentlich einen Patienten an seinem Lebensende? Wie sind die Situationen? Welche Bedingungen finde ich dort vor? Habe ich eine gute Versorgung? Weil über diese Diskussion dieser Punkte, und Sie haben ja vorher erwähnt, ich bin im ambulanten und stationären Bereich tätig, würden wir auch den Druck von den Patienten auf die Politik bekommen, in dem ambulanten Bereich der Palliativversorgung etwas zu machen. Das Gesetz des speziellen palliativen ambulanten Versorgung von Frau Ministerin Schmidt vor fast mehr als 2 Jahren etabliert, ist in Baden-Württemberg überhaupt nicht flächendeckend umgesetzt, obwohl es seit 2 Jahren einen Rechtsanspruch auf eine derartige ambulante Versorgung gibt. Und zwar einfach, weil es dort Interessensvertretungen, also die Krankenkassen nicht wissen, wie sie es bezahlen sollen und so weiter und so fort. Und wir brauchten eigentlich über die Medien mehr Druck auf die Politik, um das wirklich umzusetzen, in die Praxis umzusetzen und eine Verbesserung der Versorgung auf dem Land oder in der Stadt eben zu Hause. Und auf der anderen Seite wird aus ökonomischen Gründen propagiert, mehr ambulante Behandlung, weil es billiger ist, aber es werden die Strukturen dafür nicht umgesetzt. Und da braucht man eigentlich Unterstützung.
Ja. Herr Tanner? 2 Dinge nochmal. Ich würde mal Ihr Stichwort mit der Demokratie aufnehmen, weil ich würde das nachdrücklich unterschreiben, was Sie gesagt haben. Also, dass die Prozesse so offen sind, auch was Sie vorhin beschrieben haben, dass die Politiker, egal durch welche Expertise, weil ich meine, die sind dauernd umstellt von sozusagen intellektuellen Lobbyisten und Meisterdenkern und was weiß ich alles, die in sein wo es lang geht, das ist in der Tat, sozusagen die parlamentarischen Verfahren haben da sozusagen ein Korrektivfunktion, die sehr positiv, finde ich, ausübt. Das analytisch gesehen, das immer rauskommt, was keiner gewollt hat, im Sinne einer subjektiven Zurechnung, gehört zu dem Verfahren dann auch. Aber sozusagen, dass hier, und an Ihr Problem jetzt nochmal anknüpfen, Demokratie heißt natürlich auch, die Abgeordneten im Deutschen Bundestag können ganz schwer Mehrheiten schaffen, die nicht da sind in der Demokratie. Wissen Sie, was ich meine? wenn die Meinungsbildung in der Bevölkerung nicht funktioniert zum Thema oder festgefressen ist in Oppositionen zu bestimmten Themen, dann ist die Möglichkeit unter demokratischen Gesichtspunkten, weil die müssen wiedergewählt werden und wollen wiedergewählt werden. Das ist, kann man negativ auslegen und sagen, das Wesenselement der Demokratie. Meinst du, ist positiv? Können die Politiker nicht einfach sozusagen, die müssen mit den Stereotypen auch umgehen und können sie nicht quer zu ihnen nur legen, also sich nur quer dazu legen. Das heißt nochmal, die Politiker können, wenn die Meinungsbildung in der Gesellschaft nicht vorangekommen ist, auch ganz schwer, dass sie so allein top-down das gestalten können. Das finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Nur ein zweites Stichwort nur, weil Sie sagen, Palliativmedizin, die Entwicklung und gerade um Stichwort Stereotype, wäre ein interessanter Studienfall. Ich erinnere mich noch gut, als das losging, aber die beiden großen kirchlichen Verbände, Diakonie und Caritas, da war, ich kenne noch die Papiere, da wurde gesagt, da sind wir radikal dagegen. Weil Palliativmedizin bedeutet Sterbehilfe und wir sind fürs Leben und gegen die Sterbehilfe. Und das war am Anfang. Heute sind die beiden, die Diakonie wie die Caritas, begeisterte Bannerträger der Palliativmedizin. Das ist jetzt das Beispiel, wie sich eine Stereotype, also Palliativ ist was, wogegen wir sind, in einem bestimmten Milieu, sich vollkommen gedreht hat. Und spannende wodurch. Ja. Aber es lässt sich jedenfalls so beobachten.
Das stimmt auch, ja. Das ist ja gerade auch das Interessante gewesen, dass besonders auch die katholische Kirche enorm dagegen gekämpft hat, gegen die Einrichtung von Hospizen, weil das genau die Sterbestation, wo Sterben geholfen, ermöglicht oder wie auch immer. Man muss sich 30 Jahre zurückdenken, das waren ganz andere Zeiten, in denen diese Themen noch mehr tabuisiert waren als heute wo das also fast ein Eklat war, dass es einen Ort gab, wo man hinging, einen älteren Menschen hinschicken konnte und der starb dort unter kontrollierten sozusagen Bedingungen. Das war für die Kirche ein ganz, für die Katholik, ich bin Katholik, war das ein Riesenproblem damals, weil sie einfach von dieser, auch von der nach außen getragenen Darstellung, dass das verbunden ist mit Sterbehelfen, gar nicht den eigentlichen helfenden Aspekt betrachteten, der in dieser letzten Phase des Lebens eigentlich notwendig ist. Das ist geprägt von Depression, das ist geprägt von Verzweiflung, das ist geprägt von, wo ganze Familien auseinander dividieren unter Umständen, weil sie mit dieser Entwicklung der Ehefrau, des Ehepartners, besonders bei Kindern, ganz besonders schwierige Situationen, wo ganze Familien zerreißen können, weil sie einfach mit diesem Sterbeprozess und den damit verbundenen Entwicklungen einfach nicht mithalten können. Sie sind einfach nicht vorbereitet, auch heute noch nicht vorbereitet. Und da wünsche ich mir eigentlich, dass die Medien in einer wirklich respektablen Weise mit den Problemen, die wir auf einer Palliativstation oder in einem Hospiz organisatorisch, administrativ, auch finanziell, psychologische Probleme, medizinische Probleme, dass wir dort viel mehr eine Unterstützung bekommen, als sie im Augenblick so beginnt, aber es ist einfach noch zu wenig. Und die Gesellschaft ist überreif dafür. Das ist ja gerade das Problem. Die Gesellschaft hat so viele Probleme in diesem Bereich Sterben. Das geht ja, das habe ich versucht am Anfang zu sagen, es gibt kein Lebensalter mehr, was ausgespart ist von der Konfrontation und der Auseinandersetzung mit dem Sterbenprozess.
Aber ich meine, vielleicht nochmal etwas dagegen. Diese These, die Sie jetzt bringen, dass Sie sagen, das ist eine neue Entwicklung, dass kein Lebensalter mehr ausgespart ist von Sterbensprozessen, die würde ich bezweifeln. Jedenfalls nicht als ein Novum. Ich glaube sozusagen, wenn Sie jetzt 50 oder 80 oder 90 Jahre zurückgehen, dann haben Sie natürlich eine ganz andere, oder 100 Jahre haben Sie eine andere Kindersterblichkeit gehabt. Da war das sozusagen, und noch weiter zurück ist das noch stärker gewesen. Ich sehe auch keine Inzidenzraten, die jetzt sozusagen jetzt drastisch steigen, an der Stelle, was Tumorerkrankungen insgesamt betrifft. Aber ich meine, das ist das Erste. Das Zweite ist, dass ich glaube, sozusagen der Ruf nach dem Motto, meine Wissenschaft oder das Fach oder das Problem, das ich versuche zu bearbeiten, ist ein sehr wichtiges Problem. Ich nehme das, das ist sicherlich richtig. Das gilt aber, denke ich, für alle anderen auch. Das ist eine subjektive Wahrnehmung und Bewertung. Und ich glaube, wer will das hierarchisieren an der Stelle, dass Sie sagen, Sterbehilfe ist wichtiger als, sagen wir mal, Also Nanotechnologie, der Diskurs oder Auseinandersetzung um andere Geschichten. Ne? Subjektiv ist es natürlich so, das Sterben einem sozusagen, weil es einen mit Sicherheit betrifft, ne? Sehr nahe liegt. Auf der anderen Seite könnten Sie zynisch formulieren, Sterbende sind keine Wähler.
Ah, doch.
Bis zum die Todestag. Sterben selber nicht. Ne?
Bis zum Todestag.
Bis zum Todestag. Ja, aber seine Bandy, wenn Sie sagen, auf der Palliativstation stehen, ich weiß nicht, wie Sie das sagen. Das ist jetzt hier nicht formuliert an der Stelle, aber Sie sagen, in der Logik Sie sagen, von Wiederwahl, Sie sagen, kommt das wahrscheinlich, das sind andere Drücke, die da
finden. Nee, nee, aber sogar, also ich glaube, es sind zwei.
Also die Rechnung ist, glaube ich, falsch, weil hinter dem Sterben steht ein ganzer Familienpulk, der mit dem Sterbenprozess ja klarkommen muss. Also wenn Sie eine türkische Patientin haben, dann haben Sie
auch... Das müssen wir doch sozusagen alle und immer. Das ist ja nichts Neues. Nein, nein,
doch. Es gibt etwas sehr, doch. Es gibt eines, das ganz neu ist. Im 19. Jahrhundert wussten die Leute nicht, wann sie sterben. Was sie jetzt häufig haben, sie wissen schon lange vorher, dass dieser Tumor tödlich ist, dass diese Stoffwechselerkrankung tödlich ist. Das wissen sie 6 Monate, 1 Jahr, 2 Jahr, 3 Jahr vorher. Das wussten sie im 19. Jahrhundert nicht. Da wussten sie 2 Wochen vorher, 3 Wochen vorher. Das sind andere Prozesse, die ablaufen. Dementsprechend noch andere Möglichkeiten zu institutionalisieren oder in den Institutionen zu reagieren. Mit dem Ergebnis, dass wir das noch versäumt haben. Ein Beispiel zum Beispiel.
Das ist richtig.
Also bestimmt. Mehr Beispiele. Ja. Erstens Arbeitsleben. Wie gehen Arbeitgeber mit Sterbenden um? Wie gehen Gewerkschaften mit Sterbenden um? Sie fragen nach und bekommen keine Antwort. Die haben sich noch keine Gedanken gemacht. Ja. Obwohl es jedes Jahr Hunderttausende gibt, die im Arbeitsleben stehen. Und aus dem Arbeitsleben heraus sterben. Das ist ein, etwas, womit die alltäglich konfrontiert werden, sowohl als Arbeitgeber als auch als Mitarbeitnehmer. Es gibt keine Untersuchung. Wir haben hier die Soziologen gefragt, Gottes Willen, nein, Psychologen, nein, das ist eine Arbeitspsychologin, das ist nicht ein Thema für uns. Man fragt sich, womit die arbeiten, ist egal.
Ich meine, Sie haben ein wichtiges Wort nochmal hineingebracht, das ist dann die Frage von der Qualität auch des Sterbens. Und es gibt Untersuchungen dazu, weil die Psychologie hat ja angefangen hier, ja, es geht um die Frage der Präferenzen, sozusagen. Im Grunde genommen, wie will ich sterben an der Stelle? Und das ist ja manchmal ein Dilemma, wenn ich sozusagen versuche, mich einzustellen auf Patienten und sage, Lebensverlängerung auf der einen Seite, sagen wir 5 Jahre, aber im Grunde genommen mit stärkeren Schmerzen oder mit einem eingeschränkten Lebensfähigkeit oder 2 oder 3 Jahre, die ich besser nutzen kann. Also wo Quantität gegen Qualität steht. Und sozusagen, jetzt versuche ich das abzuwägen. Das Dilemma ist natürlich das, was man da festgestellt hat, dass Menschen, die sozusagen jetzt nicht in dieser Situation stehen. Ne? Das heißt, wenn ich Sie oder mich noch frage, dann ist das natürlich erstmal etwas weiter weg. Das heißt, die Präferenzen, die ich heute äußere, sind nicht die Präferenzen, die dann in der Situation auftreten. Das macht das auch kompliziert.
Ja, ich würde so langsam gern für eine Zäsur plädieren, weil wir dann nach der Kaffeepause die Diskussion öffnen möchten. Ich glaube, es gab ein eindrucksvolles, aspektenreiches Bild verschiedener Punkte, die dann wahrscheinlich bei dem sprachwissenschaftlich interessierten Publikum vor allen Dingen auch aus diskursiver und sprachlicher Sicht nochmal aufgearbeitet wird.
Haben Sie das Computerprogramm schon, haben Sie die Analyse gemacht?
Nein, Analyse gibt es heute keine. Ich danke Ihnen bis hierhin recht herzlich für die Diskussion und freue mich dann, wenn wir um 17 Uhr wieder zusammenkommen und die Diskussion ausweiten.